Du hörst den Rechtsstandpunkt-Podcast. Den Podcast über das Erlebnis Unternehmensrecht. Hier geht es um Unternehmensrecht und Unternehmertum.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Rechtsstandpunkt-Podcast. Das ist der Podcast für Unternehmertum und Unternehmensrecht. Mein Name ist Bernd Trappmeier und heute habe ich einen Gast bei mir, nämlich Horst Hochstöger. Der Horst ist schon einmal bei mir zu Gast gewesen im Rechtsstandpunkt-Podcast. Das war ganz zu Beginn des Podcasts in der Folge 10. Wenn du mehr über Horst Hochstöger und sein Unternehmen kennenlernen willst oder erfahren willst oder erhören willst, dann hör dir gern die Podcast-Folge 10 an. Horst ist selbst Unternehmensberater und er hilft kleinen und mittleren Unternehmen dabei, aus der, wie er es nennt, Tagesgeschäftsfalle herauszukommen. Und das macht er, indem er diesen Unternehmen zeigt, wie sie sich auf der einen Seite, aber auch ihr Team und ihr Unternehmen so organisieren, dass sie gemeinsam alle, dass das Team gemeinsam die Unternehmensvision umsetzt. Warum ist der Horst heute bei mir im Podcast? Das liegt daran, dass ich bei der vorletzten Episode mich mit dem Thema Delegieren beschäftigt habe. Und der Horst hat diese Episode gehört und danach haben wir uns ja durchaus kontrovers am Telefon über das Thema Delegieren unterhalten. Und da ist mir der Gedanke gekommen, warum nicht diese kontroverse Debatte hier in den Podcast bringen. Jetzt ist also der Horst bei mir im Studio und wir werden heute über das Thema Delegieren reden. Lieber Horst, schön, dass du da bist.
Servus Bernd, ich freue mich hier zu sein. Ich finde das großartig, was du da machst und freue mich, einen Beitrag leisten zu können.
Ja, ich freue mich auch, weil ich glaube, das Thema Delegieren ist ja für ganz viele KMU und da meine ich jetzt insbesondere kleinere Unternehmen, so bis 10 Mitarbeiter, aber auch dann die mittleren Unternehmen, 10 bis 200 Mitarbeiter, ist tatsächlich ein Thema. Ich erlebe ganz wenige, die es richtig machen und viele, die eigentlich gar keine Ahnung haben, wie Delegieren geht, was, glaube ich, auch daran liegt, dass wir es ja in der Schule oder auch in der Ausbildung zum Beruf nie wirklich gelernt haben. Wir haben ja beim Delegieren eigentlich immer nur ein Role Model, nämlich dort, wo wir es gelernt haben, also dort, wo wir in die Lehre gegangen sind oder dort, wo wir unsere ersten Sporen als Arbeitnehmer verdient haben, dort haben wir gesehen, wie wurde an uns delegiert und ich glaube, das haben wir dann weitergegeben oder ist es dir da anders gegangen?
Nein, eigentlich nicht, nicht. Wir sind ja alle so sozialisiert, dass wir im Prinzip machen, was uns gesagt wird. Ja. Und im schlimmsten Fall, wenn uns nichts gesagt wird, auch nichts machen. Und das ist natürlich die große Falle auch beim Delegieren. Ich denke, da kommen wir später noch drauf zurück. Ich habe die Folge sehr gut gefunden, die du gebracht hast. Ich finde das großartig insofern, als in meiner Erfahrung, 9 von 10 Inhaber von Firmen mit größer 10 Mitarbeiter wirklich ein Thema haben mit dem Delegieren. Aber die letzte Folge oder deine Podcast-Folge zum Thema Delegieren schon einen ersten Schritt in die richtige Richtung gebracht hat. Und ich würde mich freuen, wenn wir da heute mal ein bisschen tiefer und vielleicht noch einen Schritt weiter gehen würden.
Da würde ich mich auch freuen, weil letztendlich machen wir das ja für unsere Hörerinnen, für unsere Hörer, damit sie auch was mitnehmen für ihr eigenes Business. Vielleicht am Anfang Delegieren und Führen. Das sind so zwei Stichworte. Das Delegieren ist ja dann die unmittelbare Aufgabe, das Führen eigentlich ja die umfassendere Rolle, Führungsaufgabe, Führungsverantwortlichkeit, Führungspersönlichkeit. Was bedeutet eigentlich Führen? Für dich, also für mich ist es, ich fasse es immer ganz gern so zusammen, führen ist das Erreichen von Zielen mit Hilfe anderer Personen. Also wenn man es zum Beispiel aus dem Business-Kontext herausnimmt, nimm mal eine sehbehinderte Person, die über den Zebrastreifen gehen möchte und jemanden anderen bittet, ihr oder ihm über die Straße zu helfen, dann führt diese Person jemanden anderen, der ihr eben dabei hilft. Oder auch ganz gern erwähntes Beispiel, die Eltern, die von ihren Kindern wollen, dass sie das Kinderzimmer aufräumen. Das ist Führen und da sieht man dann auch gleich, wie schwer es ist, weil ich kann mich noch erinnern, wie unsere Kinder in dem Alter waren, wo sie ihr Kinderzimmer nicht aufgeräumt haben. Das hat nicht funktioniert. Also da habe ich als Führungsperson effektiv versagt. Wie siehst du das?
Vielleicht schauen wir uns das Ganze mal von einem anderen Blickwinkel an. Sagen wir, führen ist das Begeistern von Menschen, um eine Idee umzusetzen, sodass die Menschen wirklich auch mit voller Energie, mit voller Motivation dabei sind und Freude auch haben, diese Ziele zu erreichen, auch wenn es jetzt Unternehmensziele sind. Finde ich, ist auch ein ganz spannender Ansatz. Wenn ich jetzt nämlich dieses Beispiel der sehbehinderten Dame hernehme, dann ist es ein sehr mechanistischer Ansatz, nicht? Weil sie kann ja gar nicht anders.
Richtig,
ist aber auch oft auch das Problem. Das heißt, Führung wird oft so verstanden im Kleinbetrieb, wie die anderen können das gar nicht und ich muss ihnen sagen, wie es geht. Und dort beginnt aus meiner Sicht schon die Schwierigkeit. Weil das bedeutet dann natürlich, dass ich ständig darauf schauen muss, dass die anderen was tun. Und das befreit mich ja nicht aus der Tagesgeschäftsfalle, das bindet mich ja im Tagesgeschäft. Insofern ist es interessant, diese beiden Führungsdefinitionen gegenüberzustellen, finde ich. Wie siehst du das?
Ja, also ich habe jetzt die ganze Zeit noch einmal darüber nachgedacht, wieso ich versagt habe bei meinen Kindern, wieso das nicht funktioniert hat. Wahrscheinlich liegt es an der Zielsetzung oder weil ich meine Kinder nicht für das Ziel des aufgeräumten Zimmers begeistern konnte und deswegen war es ihnen wurscht und ich auch jetzt nicht die Konsequenzen setzen konnte, die manche Führungspersönlichkeiten dann tatsächlich im betrieblichen Führen, also im unternehmerischen Kontext, haben. Also sprich arbeitsrechtliche Konsequenzen, wo ich dann auch sagen kann, ja, entweder du machst das jetzt oder wir gehen ab jetzt vielleicht doch den Weg nicht mehr gemeinsam. Ja, lieber Horst, delegieren ist ja eigentlich unser Thema und nicht führen, wobei wir könnten über führen, könnten wir uns genauso gern und lang unterhalten. Ich weiß es, das ist auch eins deiner Steckenpferde. Delegieren ist ja dann, glaube ich, aber du wirst mich da auch gerne berichtigen, ein Tool in der Toolbox für Führungskräfte, also von mehreren Tools. Also schauen wir uns gleich einmal dieses Tool Delegieren an. Oder willst du da auch noch vorher was ergänzen?
Nein, ich finde es gut. Gehen wir mal mit dieser Annahme in das Thema ran.
Okay. Kommen wir vielleicht noch einmal zurück auf die letzte oder vorletzte eigentlich Episode im Rechtsstandpunkt-Podcast, wo ich das Thema Delegieren ein bisschen dargestellt habe und eigentlich Tipps geben wollte für KMU, also für Unternehmer mit eben, sagen wir jetzt mal 10 bis 200 Mitarbeitern oder auch weniger. Und da habe ich drei Thesen gebracht, die wichtig sind beim Thema Delegieren, nämlich auf der einen Seite das Ziel klar zu kommunizieren, eben zu sagen, was soll am Ende herauskommen, was soll das Ergebnis sein, wie soll das Ergebnis genau ausschauen. Eben wahrscheinlich das, wo ich bei meinen Kindern auch versagt habe beim Aufräumen, das wird mir jetzt bleiben. Wo ich aber auch gesagt habe, es reicht nicht allein den Mitarbeitern nur zu sagen, was soll am Schluss herauskommen. Ich muss also auf der einen Seite das Ziel klar kommunizieren, auf der anderen Seite aber auch schauen, kann der Mitarbeiter das überhaupt? Ist er in der Lage, hat er alle Tools, aber hat er auch selbst die Fähigkeiten, dieses Ziel zu erreichen oder dieses Ergebnis zu produzieren? Und da gibt es ja Mitarbeiter, die haben vielleicht diese Aufgabe schon öfter gemacht und andere Mitarbeiter, die machen die jetzt zum ersten Mal. Dann muss ich halt mehr oder weniger anleiten. Das war die erste These dazu. Willst du vielleicht zu dieser These gleich einmal einsteigen?
Ich glaube generell, du hast es jetzt schon in einem Nebensatz angesprochen, das Wort, über das ich ständig gestolpert bin, war das Wort Aufgaben.
Ja.
Nicht? Aufgaben zu delegieren. In der Praxis sind dann konkrete Tätigkeiten gemeint.
Ja.
Das heißt, konkrete Tätigkeiten im Sinne von, nimm diesen Akt jetzt, weil du bist Rechtsanwalt und leg ihn von rechts nach links.
Naja, das wäre, also das, ich glaube, das kriegen wir hin. Bei mir wäre es eher so, hier hast du einen Akt, wir brauchen dazu einen gerichtlichen Schriftsatz. Der Schriftsatz muss in 14 Tagen fertig sein, weil da ist die Frist für den Schriftsatz. Und bitte mach den Schriftsatz. Ja. Ja. Und dann vielleicht noch dazu, wie er ausschauen soll. Da haben wir im Handbuch dazu Anweisungen. Und dann, ich hätte ihn gerne eine Woche vor Ende der Schriftsatzfrist, damit ich es mir noch anschauen kann. Das ist das Thema Kontrolle. Aber zum Thema Kontrolle kommen wir dann im nächsten Punkt auch noch.
Wobei jetzt natürlich, du sprichst ja die Themen schon gut an. Nicht? Ich gehe natürlich jetzt von Unternehmen aus mit größer 10 Mitarbeiter. Mhm. Unter 10 Mitarbeiter ist die Komplexität eine andere. Mhm. Da kann man das auch anders interpretieren. Aber über 10 Mitarbeiter wird aus meiner Sicht die Komplexität so hoch, dass Aufgaben zu verteilen einfach nicht mehr wirkungsvoll ist. Warum? Weil wenn ich Aufgaben verteilen muss, dann muss ich die Aufgaben als Inhaber ja im Kopf haben. Das heißt, ich muss das komplette Tagesgeschäft im Kopf haben, damit ich gezielt dann die Aufgaben vergeben kann. Mhm. Und das erlaubt die Komplexität in einem Unternehmen mit größer 10 Mitarbeiter aber nicht. Ich glaube, dass der Schlüssel ist eigentlich zu sehen, dass ich nicht Aufgaben delegiere, sondern Verantwortungsbereiche. Das ist vielleicht für manche jetzt ein semantischer Unterschied. Mhm. Für mich ist es wirklich ein fundamentaler.
Dann gib mir ein Beispiel, wenn ich jetzt, und ich bin bei dir, dass die Komplexität mit 10 Mitarbeitern steigt, und ich würde sogar sagen, die Komplexität steigt immer mit dem Faktor 10. Also habe ich 10 mit, oder nicht mit dem Faktor 10, sondern mit 10 Mitarbeitern. Habe ich 10 Mitarbeiter, steigt die Komplexität das erste Mal. Habe ich 20 Mitarbeiter, steigt sie das zweite Mal. Weshalb ich ja auch ein großer Fan davon bin, immer pro 10 Mitarbeiter eine neue Führungsebene einzuziehen oder eine Management-Funktion einzuziehen. Aber bleiben wir nochmal bei meinem Ausgangsfall. Mhm. Ich habe einen Schriftsatz zu delegieren. Das ist eine Aufgabe, so wie du, oder eine Tätigkeit, wie du gesagt hast. Und wie würdest du das jetzt als Verantwortlichkeit definieren? Wie müsste ich vorgehen in einer Organisation mit mehr als 10 Mitarbeitern? Weil der Schriftsatz muss trotzdem gemacht werden.
Jetzt hast du hochqualifizierte Mitarbeiter, ja. Die haben mehrere Jahre Studium hinter sich, sind bei dir jetzt in der Praxis oder vielleicht sogar schon fertige Rechtsanwälte. Das sind ja wirklich gut ausgebildete, smarte Leute, die du da in deiner Kanzlei beschäftigst. Die Frage ist, würde es nicht ausreichen, zum Beispiel zu sagen, deine Verantwortung ist, die Fälle, die dir übertragen werden, fristgerecht abzuwickeln, Punkt.
Ja.
Dann müsste ich nicht bei jedem Fall zum Beispiel sagen, okay, diesen Fall machst du jetzt bis 31. Jänner, weil da ist die Frist und dann musst du ihn einreichen. Das erledigt sich dann, weil er weiß ja ohnehin, er ist verantwortlich dafür, die Schriftsätze rechtzeitig einzubringen und die Verfahren oder Fälle oder Akten, die du hast, auch in einer Mindestzeit für den Kunden natürlich ganz wichtig, dass das auch schnell geht, abzuwickeln. Ne? Das heißt, der Verantwortungsbereich wäre, die Akten, die Fälle fristgerecht und entsprechend den Kundenerwartungen abzuarbeiten. Mhm. Die Tätigkeit wäre, nimm den Akt und bearbeite ihn und gib ihn in 14 Tagen von mir aus bei Gericht ab, weil da ist diese Frist fällig. Siehst du den Unterschied?
Ja, und tatsächlich ist das, kann ich das auch absolut unterstreichen und ist es auch so, je fortgeschrittener die Mitarbeiter sind, umso mehr, und das habe ich auch in meiner Podcast-Episode über das Delegieren gesagt, umso mehr kann ich die Leine natürlich länger machen oder ganz lang machen und tatsächlich dann Verantwortungsbereiche delegieren oder zuweisen. Ja, und ich habe auch Mitarbeiter, die bei denen ich das so handhabe. Also der bekommt einen Akt zugewiesen und das ist sein Akt von Anfang bis Ende und da schaue ich auch gar nicht hinein. Da sehe ich dann oft nur irgendwann einmal zufällig, dass Geld am Konto eingegangen ist vom Mandanten und sehe dann, aha, okay, der Akt ist offenbar erledigt. Ist so. Richtig. Natürlich habe ich aber auch Mitarbeiter, die noch nicht so weit sind. Ich sehe das, ich vergleiche das immer ganz gern. Früher habe ich so dieses Wunschbild gehabt, wie soll meine Kanzlei funktionieren. Da war ich noch sehr jung, sehr naiv und sehr kurz selbstständig, hatte aber schon Mitarbeiter, einen oder zwei. Und damals hat sich so bei mir im Hirn das Bild eingebrannt vom, es war nicht der Captain Kirk auf der Enterprise, wer war der Nachfolger vom Captain Kirk, der mit weniger Haaren?
Das ist es nicht, meine Materie.
Okay. Ich habe Jean-Luc Picard.
Erster Impuls wäre das weder.
Nein, das war der Jean-Luc Picard. Und der steht immer auf der Brücke der Enterprise und sagt dann nur Energie. und alle wissen, jetzt fliegt das Ding los und jeder Mitarbeiter, beziehungsweise jeder, der auf der Brücke dort arbeitet, jeder Techniker, weiß, auf welchen Knopf er jetzt drücken muss und alle wissen, was sie tun müssen, damit dieses Raumschiff dorthin fliegt, wo es hinfliegen soll. Also von demjenigen, der den Kurs eingibt, über denjenigen, der Schub gibt und so weiter. Für mich war das also dieses Bild, ich möchte in meinem Unternehmen auf der Brücke stehen, Energie sagen und alle Mitarbeiter wissen, was sie tun und das Schiff, also das Unternehmen, erreicht sein Ziel. Also mein Bild, meine große Vision. Und es ist auch so, wenn man sich dann anschaut, diese Mitarbeiter dort auf der Enterprise, das sind ja hoch ausgebildete Menschen, die alle die Sternenflottenakademie besucht haben. Also die, so wie du vorher gesagt hast, die haben ein Studium, die haben auch jeden einzelnen Schritt oder die kennen alles in diesem Raumschiff, wissen jeden Hebel, den sie betätigen müssen, was der bewirkt. Da reicht es natürlich dann zu sagen, du bist verantwortlich für die Kommunikation und du bist verantwortlich für die Setzung des Kurses und du hast diese oder jene Verantwortung, Verantwortungsbereiche und wir sagen dann nur mehr, wir geben dann nur mehr vor, wo wir hinwollen und sagen Energie und alle machen das Richtige. Aber tatsächlich habe ich nicht nur solche Mitarbeiter, sondern es gibt natürlich auch genug Mitarbeiter und wir sind ja auch, wenn wir Rechtsanwaltsanwärter beschäftigen, in einer Ausbildungsfunktion, die auch 5 Jahre dauert, die man, sage ich jetzt einmal, auch mit einer Lehre vergleichen kann, ohne das jetzt abzuwerten, weil das ja Menschen sind, die aus einem Studium kommen und 4, 5 Jahre studiert haben, aber in der Praxis dann das Wissen anwenden müssen. Und da merkt man schon, also dass da dann das handwerkliche Geschick erst dazu kommt, zu dem, was sie an Wissen aus der Uni im Rucksack mitnehmen, die handwerkliche Umsetzung. Und da kann ich nicht einfach nur sagen, da ist der Akt, das ist dein Verantwortungsbereich, Energie, los geht's. Wie siehst du das?
Gehen wir mal auf eine abstraktere Ebene. Als Inhaber von einem Kleinbetrieb sehe ich die Rolle, eine Organisation aufzubauen, die meine unternehmerische Idee verwirklicht. Mhm. Und diese Rolle nenne ich Helopreneur. Mhm. Und das bedeutet, ich schaue mal nach vorne und ich habe einen Plan. Mhm. Manche Betriebswirte nennen den Plan dann auch Strategie. Ich vermeide das Wort Strategie sehr gerne, weil es mir oft Angst macht, unbegründet, denke ich. Mhm. Aber wir brauchen einen Plan. Das heißt, wir wollen irgendwo hin. Sag mal, du willst in deiner Kanzlei den Umsatz verdreifachen in den nächsten 3 Jahren.
Oder im nächsten Jahr.
Das oder was auch immer.
Ein großes Ziel.
Ist egal, das ist dein Plan. Ja. Aber dann wirst du dir überlegen müssen, welche Rollen du benötigst. Das heißt, Ich denke noch gar nicht in Menschen. Ich denke nicht mit den Menschen, die heute im Unternehmen sind, sondern ich denke in Rollen. Mhm. Welche Rollen brauche ich, wenn ich den Umsatz verdreifache? Mhm. Wie viel mehr Administrationskräfte oder Rollen in der Administration brauche ich? Wie viel mehr Rollen im Marketing, Vertrieb brauche ich? Und natürlich auch im Rechtsbereich. Ne? Ja. Das heißt, du wirst überlegen, welche Rollen du brauchst und das sind die Verantwortungsbereiche, an die du in weiterer Folge dann delegierst. Mhm. Ne? Das heißt, im Endeffekt delegierst du nicht an Menschen, sondern du delegierst an Rollen. Mhm. Und diese Rollen einmal zu definieren, ist der erste Schritt. Dafür brauche ich den Plan, weil wenn ich nicht weiß, wo ich hin will, weiß ich auch nicht, welche Rollen ich dafür brauche.
Okay, einverstanden. Das habe ich auch. Ja? Also ich weiß ganz genau, ich habe ein gewisses Jahresziel. Das haben wir auch lustigerweise erst vor kurzem auf einer Teamklausur mit dem Team alles besprochen. Und dann habe ich auch gesagt, wo wollen wir hin und was sind die Rollen, die wir da brauchen dorthin und die uns auch noch fehlen, die vielleicht noch gar nicht da sind. Aber lass uns ein bisschen konkreter werden. Wenn Aufgaben zu tun sind im Daily Business, also operativ, ja, um das Gegenteil vom Strategischen ein bisschen auch hereinzubringen, dann muss ich ja auch überlegen, welche Leute habe ich schon und wie können die ich habe, das operative Tagesgeschäft abarbeiten. Also klar, ich habe die Rollen, ich habe die Strategie, ich habe den Plan, ich weiß auch noch, wie viele Mitarbeiter ich zusätzlich brauche, aber was mache ich mit denen, die ich habe?
Grundsätzlich einmal sind die Rollen die Basis, das stimmt schon. Nicht? Und der Idealzustand aus meiner Sicht wäre, und ich glaube, stellen wir uns das Unternehmen einmal vor, du weißt, welche Rollen du brauchst, um deine Strategie umzusetzen und du hast die richtigen Menschen auf diesen Rollen. Stell dir das mal vor, dann hast du keinen Kopfweh mehr.
Ja, klar.
Nicht? Dann läuft deine Firma wie von alleine. Du kannst dich wirklich aus dem Tagesgeschäft rausnehmen und es wird einfach funktionieren mit den richtigen Menschen auf den richtigen Rollen. Das ist das Ideal. Ich würde mal sagen, dem versuche ich mich ständig anzunähern. Jetzt habe ich natürlich Mitarbeiter in meinem Unternehmen, wenn ich jetzt beginne mit Rollen zu arbeiten. Jetzt muss ich mal überlegen, passt der Mitarbeiter auf die Rolle? Ja oder nein? Ist er auf die Rolle entwickelbar? Ja oder nein? Oder ist eine andere Rolle für ihn besser oder nicht? Das heißt, die Idee dahinter ist, die richtigen Mitarbeiter auf die richtigen Rollen zu bringen und dann funktioniert auch das Delegieren von Verantwortung. Weil die richtigen Mitarbeiter in den richtigen Rollen, die wissen auch, was sie zu tun haben. Denen muss man das nicht sagen.
Ja, das setzt aber voraus, erstens einmal, dass ich die richtigen Mitarbeiter habe, ja, und zweitens, dass sie die Fähigkeiten auch schon haben und das ist ja nicht immer der Fall. Also so wie ich gesagt habe, ich habe Rechtsanwälte, die wissen, was sie tun müssen, denen gebe ich einen Akt und damit eine Verantwortung, die kennen ihre Rolle und da brauche ich auch nicht großartig erklären, was sie tun müssen und auch nicht viel kontrollieren. Obwohl, und da werden wir dann eh auch noch vielleicht drüber reden, Kontrolle und fürs Feedback wichtig ist. Aber ich bin auch ein Ausbildungsbetrieb, so wie ganz viele oder ich sage jetzt mal alle Rechtsanwaltskanzleien, die Rechtsanwaltsanwärter beschäftigen, also keine fertigen Rechtsanwälte, die muss ich auch ausbilden. Das heißt, der Mitarbeiter ist auf einer Rolle, in die er erst hineinwächst und da muss ich ihn ja mitbegleiten. Da kann ich nicht erwarten, dass er alles von alleine oder sofort kann und ich glaube, es gibt ganz viele Unternehmen im KMU-Bereich, denen es ähnlich geht. Die haben nicht alle nur Meister, die sie beschäftigen, sondern da gibt es auch Lehrlinge, die beschäftigt werden oder eben Auszubildende. Also wie gehe ich da jetzt um?
Gut, das ist ein ganz normaler Fall, der sehr oft vorkommt, da gebe ich dir schon recht. Auf der anderen Seite kann man natürlich überlegen, bin ich als Unternehmen ein Ausbildungsunternehmen oder nicht? Bei euch Rechtsanwälte ist das schon fast ganz klar aus dem Setting heraus. Ihr arbeitet sehr stark auch in der Ausbildung der neuen Rechtsanwälte. Das ist natürlich dann wieder eine andere Sache. Dann habe ich eine Rolle, die auf diese Ausbildungsstrategie ja schon zugeschnitten ist.
Ja.
Das heißt, ich kann nur ich kann auf diese Rolle nicht dieselbe Verantwortung delegieren wie auf die Rolle von einem fertigen Rechtsanwalt. Das ist ganz klar.
Genau.
Auf der anderen Seite wird die Verantwortung auf einer Ausbildungsrolle sehr stark darauf liegen, dass das, was notwendig ist fürs Unternehmen, zu erlernen. Das heißt, die Verantwortung von einem Auszubildenden wäre, das Wissen und die Fähigkeiten, die notwendig sind für diese Rolle, in einem bestimmten Zeitraum oder was auch immer, sich anzueignen.
Mhm.
Das heißt, da bin ich ja in einem Trainingssetting.
Ja.
Es ist ja dann mit Delegieren, hat das für mich jetzt nur bedingt zu tun, weil Training natürlich ein komplett anderes Setting ist.
Ja, es ist ein Trainingssetting, es ist ein Ausbildungssetting und doch müssen Aufgaben erledigt werden von dem Mitarbeiter, die ich aber jetzt nicht so zu 100%, wo ich nicht zu 100% die Verantwortung delegieren kann, sondern wo ich dem Mitarbeiter schon auch Anleitung geben muss, ihm zeigen muss, wie es geht. Und da bin ich dann ein Stück weit selbst gefordert und eigentlich aus meiner Sicht im Delegationsmodus, wobei ich dann, wenn ich mehr Mitarbeiter habe zum Beispiel, da ja auch andere heranziehen kann und sagen, du bist jetzt der Ausbildner für den, so wie es in größeren Lehrbetrieben ja auch tatsächlich der Fall ist. Aber ich glaube, das passt ganz gut, dass wir da jetzt zu dem zweiten Punkt schwenken, nämlich dem Punkt Kontrolle und Feedback. Eben gerade bei Mitarbeitern, die noch in der Ausbildung oder in der Trainingsphase sind, ist das, glaube ich, ein ganz wesentlicher Faktor auch zu schauen, die Kontrolle, also ich sage immer die Leine, am Anfang noch relativ kurz, solange ich nicht weiß, wie gut er tatsächlich die Aufgaben macht oder wie gut seine Fähigkeiten schon sind und die Leine dann schrittweise immer länger werden lassen. Also Kontrolle und gleichzeitig Feedback geben, vor allem wenn etwas positiv war, lobend bestärken, wenn etwas nicht so gut gelaufen ist, dann aber auch klar sagen, was die Erwartung gewesen wäre. Das habe ich ja auch angesprochen in meiner letzten oder vorletzten Folge. Magst du dazu ein Statement abgeben?
Ich habe natürlich aufgrund meiner Profession ganz stark den Inhaber im Fokus.
Mhm.
das heißt den Inhaber von Betrieb mit mehr als 10 Mitarbeiter. Und es stellt sich die Frage, ob Kontrolle und Feedback durch den Inhaber stattfinden müssen. Ich denke, dass jede dieser Firmen, wenn sie mal mehr wie 10, vielleicht 15 oder 20 Mitarbeiter hat, eine Art Führungsteam benötigt, um die Komplexität handhaben zu können. Das bedeutet im Prinzip, dass die Führung des Unternehmens auf dieses Führungsteam delegiert wird, die Verantwortung dafür. Nicht? Auf der anderen Seite ist es natürlich so, ich muss ein Betriebssystem installieren in meiner Firma. Das bedeutet regelmäßige Kommunikationsmöglichkeiten, Meetingstrukturen und dergleichen. Jetzt wird wahrscheinlich jeder sagen, schon wieder so ein Meeting. Wenn wir zusammen an einem Ziel arbeiten, ist es unweigerlich, dass wir miteinander sprechen müssen. Das bedeutet eine sinnvolle Meetingstruktur mit, sagen wir mal, punktgenauen Meetings, kann da sehr viel helfen. Und das ist meiner Meinung nach die Quelle für Feedback. Das heißt, Feedback kommt nicht von mir als Unternehmer, sondern Feedback kommt aus dem System. Eventuell direkt vom Kunden. Warum soll der Kunde nicht den Mitarbeiter anrufen und ihm sagen, wie großartig seine Leistung war? Warum muss er mich als Inhaber anrufen? Wenn er mich als Inhaber anruft, kann ich genauso gut sagen, lieber Kunde, ich weiß eigentlich gar nicht, was da abgegangen ist. Hier ist die Telefonnummer oder ich verbinde sie gleich weiter an den Mitarbeiter. Sagen Sie es ihm bitte gleich direkt. Erstens freut er sich und zweitens weiß er, dass er seine Verantwortung wahrgenommen hat. Ist ja auch großartig. Das bedeutet, Feedback und Kontrolle sollten aus meiner Sicht eigentlich aus dem System herauskommen, aus der Organisation herauskommen und in dem Betriebssystem mehr oder weniger verankert sein, damit es auf einer breiten Basis überhaupt funktionieren kann und diese Komplexität handhabbar wird.
Da bin ich bei dir. Die Komplexität wird natürlich leichter, wenn eine zusätzliche Führungsebene eingezogen wird. Und das sehe ich auch bei 10 Mitarbeitern als erforderlich und immer pro 10 Mitarbeiter eigentlich erforderlich. Auf der einen Seite und was du auch angesprochen hast, das direkte Feedback vom Kunden sehe ich genauso, dass eigentlich sollte da jeder Mitarbeiter einen direkten Kundenkontakt haben, um wirklich auch zu wissen, was will der Kunde, was braucht der Kunde und nicht immer gefiltert durch den Chef, weil oft versteht auch der Chef vielleicht den Kunden nicht so richtig, weil er eben nicht so viel Kundenkontakt mehr hat wie der Mitarbeiter. Also absolut richtig. Und wenngleich ich zugeben muss, dass in meiner praktischen Erfahrung es eher selten vorkommt, dass Kunden anrufen, um zu loben, wie gut etwas war. Also eher kommt es andere vor, dass die Kunden sich beschweren, wenn aus ihrer Sicht irgendetwas nicht richtig gelaufen ist. Aber auch klar, auch da finde ich das direkte Feedback an den Mitarbeiter wichtiger, als dass der Kunde jetzt mich anruft und mich, sagen wir es jetzt einmal so, zur Sau macht für das, was passiert ist, wovon ich eigentlich gar nicht weiß, was da passiert ist und das direkte Feedback eigentlich dem Mitarbeiter mehr geholfen hätte, weil ich habe erstens nicht gewusst, was überhaupt abgelaufen ist und zweitens, warum der Kunde eigentlich nicht zufrieden war und kann jetzt dem Mitarbeiter eigentlich gar kein konstruktives Feedback mehr geben. Sehe ich genauso. Dieses Thema Führungskräfte für 10 Mitarbeiter, es gibt aber dann doch auch Unternehmen, die das nicht haben. Jetzt kann man natürlich sagen, dann installiert es halt. Ja. Sagen wir, wir haben ein Unternehmen mit 15 Mitarbeitern, es gibt einen Unternehmer, der hat keine Führungskräfte, also keine zweite Ebene, sondern dann nur Fachkräfte, die unter ihm arbeiten. Wie kommt der damit zurecht?
Das erlebe ich sehr selten, dass er unter sich jetzt nur Fachkräfte hat, nur unter Anführungszeichen. Es bilden sich auch hier informelle Hierarchien typischerweise. Und oft ist einfach der Schritt, diese informellen Hierarchien formell zu machen. Was ist der Vorteil? Da geht es jetzt nicht um die Hierarchie, ich bin überhaupt kein Freund von Hierarchie. Ich glaube, dass hierarchische Systeme ausgedient haben in unserer Zeit. Aber es bildet sich trotzdem informell diese Hierarchie, diese formell zu machen. Das bedeutet auch anzusprechen, dein Verantwortungsbereich ist Vorarbeiter zum Beispiel und das sind deine Verantwortungsgebiete, die du haben sollst. Nicht? Das wäre eine Möglichkeit. Auf der anderen Seite glaube ich, dass ein Führungsteam ab bei 15 Mitarbeitern schon notwendig ist. Ich sehe für das Führungsteam in erster Linie jetzt einmal 5 Rollen, die wird es wahrscheinlich in jedem Unternehmen brauchen. Die eine ist natürlich der Helopreneur, das heißt, das ist der, der nach,
der Unternehmer, der vorne, der Visionär,
schaut, der nach vorne schaut, der auch, sage jetzt einmal, langfristig denkt und die Wertschöpfung des Unternehmens in der Zukunft sicherstellt. Dann die Rolle des Navigators. Wir nennen ihn Navigator. Das ist der, der koordiniert das Tagesgeschäft.
Das klassische COO.
Man könnte sagen COO, Manager, wie auch immer, kurz Geschäftsführer.
Also für das operative Geschäft.
Genau. Der koordiniert das Tagesgeschäft. Das heißt, er macht es nicht, er koordiniert es. Was muss er koordinieren? Nämlich die anderen Rollen, wie zum Beispiel Marketing und Vertrieb, Produktion und Administration. Also diese fünf Rollen, Helopreneur, Navigator, Marketing und Vertrieb, Produktion bzw. Dienstleistung und Administration sehe ich in jedem Unternehmen notwendig zu installieren. Und jetzt ist es natürlich so, dass jede Rolle immer nur von einer Person besetzt werden kann, aber nicht zwangsläufig eine Person immer nur eine Rolle besetzen kann. Das heißt, eine Person kann ja auch mehrere Rollen besetzen. Es kann zum Beispiel der Navigator zugleich für den Vertrieb verantwortlich sein oder auch der Helopreneur. Bei einem Unternehmen mit 15 Mitarbeitern wird sich das so anbieten.
Wird nicht anders gehen. Ich werde nicht gleichzeitig einen COO oder Navigator haben können und dann vielleicht auch noch einen Head of Marketing and Sales oder was auch immer.
Bei 40 Mitarbeitern wird das schon anders. Nicht? Da denke ich, dass der Helopreneur wahrscheinlich zu 90% nicht mehr im Tagesgeschäft arbeitet, sondern wirklich nur mehr strategisch arbeitet. Aber bei einem Unternehmen von 15 Mitarbeitern, da werden noch verschiedene Leute verschiedene Rollen machen müssen. Mhm. Das ist okay, das funktioniert auch. Der Unterschied ist nur, die Verantwortungsbereiche sind klar. Das ist der Punkt. Und aus diesem System, aus diesem Führungssystem heraus, entwickelt sich dann natürlich auch das Feedback-System. Nicht? Weil wir werden uns dann in dem Führungsteam natürlich dann regelmäßig hinsetzen und wir werden das Tagesgeschäft durchsprechen und wir werden kurz, knackig einmal schauen, wo stehen wir überhaupt, was ist offen, was ist nicht gemacht worden, was ist gemacht worden. Und aus diesen Systemen heraus kommt natürlich dann das Feedback. Weil wenn ich jetzt als Vertriebler sage, okay, nächste Woche ist mein Ziel, 3 Neukunden zu generieren und dann nächste Woche sitze ich dann in dem, sagen wir, Führungsteam-Meeting und habe keinen Neukunden gebracht, dann wird das System, nämlich das Führungsteam, mich fragen, okay, was ist da passiert, was können wir besser machen, was waren die Hindernisse, die du überwinden musst, damit du die 3 neue Kunden bringen kannst. Das muss ich dann nicht als Inhaber machen. Das heißt, die Komplexität wird durch diese Teamstruktur handhabbar.
Konkret jetzt, wie kann jetzt unsere Hörerin, unser Hörer als KMU mit mehr als 10 Mitarbeitern, wobei wir auch Hörerinnen und Hörer haben, die weniger als 10 Mitarbeiter haben, also auch die dürfen vielleicht etwas lernen. Wie können die jetzt konkret ihr Unternehmen so strukturieren, so organisieren, dass sie diese Feedback-Kultur einerseits und natürlich auch die Kontrolle, die ja für das Feedback notwendig ist, bei sich einführen, wenn sie zum Teil noch keine Führungskräfte haben oder wenn sie Führungskräfte haben. Also wenn sie keine haben, dann muss das halt direkt vom Unternehmer ausgehen. Wenn es das schon gibt, und das ist ja das Spannende, weil du sagst, dort sollten sich alle hinentwickeln. Wenn es das schon gibt, dann braucht es ja letztendlich Feedback, das auch beim Mitarbeiter am Ende auch ankommt. Wie kommt es dort an und wie kommt es ganz oben an und ist es überhaupt notwendig, dass es ganz oben ankommt?
Das waren jetzt mehrere Fragen in einer. Das ist jetzt spannend. Ich würde gerne ein bisschen jetzt filetieren, diese Frage. Beginnen wir einmal damit, dass Inhaber, was wären die ersten Schritte, wenn ich in diese Richtung denke? Jetzt bist du als Inhaber von einem Unternehmen, Beispiel war vorher 15 Mitarbeiter, sitzt du ja nicht den ganzen Tag da und dir ist Fahrt.
Umgekehrt.
Du hast dir genug zu tun. Nämlich in erster Linie wahrscheinlich Tagesgeschäft. Das erlebe ich, wie gesagt, in 9 von 10 Firmen. Das ist der erste Schritt, ist wirklich ein ganz, ganz operativer, geh in deinen Kalender, schau dir die Tätigkeiten an, die du wirklich unmittelbar weitergeben kannst. Und da denke ich noch nicht in Verantwortungsbereichen, da denke ich wirklich nur noch in Tätigkeiten. Gibt es Tätigkeiten, die du deinen Mitarbeitern delegieren kannst? Jetzt wirklich Tätigkeiten, die dir Zeit freischaufeln.
Ja.
Und das geht es einmal in erster Linie. Jetzt wird der Hörer, der Inhaber mit 15 Mitarbeitern, der hier zuhört, wird sich denken, ja, aber meinen Mitarbeitern ist ja auch nicht fad.
Ja. Hoffentlich. Ja. Also ich hatte das, das muss ich jetzt hier einstreuen. Ja. Ich habe wirklich am Anfang, mein erster Mitarbeiter war ein Rechtsanwaltsanwärter und ich habe ihm Aufgaben gegeben, ohne zu kontrollieren und ohne Feedback zu geben und ohne zu schauen, was er überhaupt macht, nur um sie von mir, von meinem Schreibtisch loszubekommen. Das hat super funktioniert und irgendwann einmal ist dann der Punkt gekommen, wo mein Schreibtisch tatsächlich leer war, weil alles entweder von mir weggearbeitet war oder beim Mitarbeiter gelandet ist. Problem war nur, ich habe überhaupt keine Feedbackschleifen vorgesehen, keine Kontrollmechanismen vorgesehen und sein Schreibtisch war voll mit erledigten, oder zumindest aus seiner Sicht, erledigten Sachen. Und meiner war leer, war schön kurzfristig und dann habe ich mir die Sachen angeschaut, die von ihm gekommen sind. Und dann war es natürlich so, wie es immer sein muss, dass ich gesagt habe, also das ist eine Katastrophe, was der da gemacht hat, furchtbar, das geht so gar nicht. Und bevor ich es ihm erklärt habe, wie es geht, habe ich es selber schon erledigt und zu dem Zeitpunkt hatte ich einen leeren Schreibtisch. Das heißt, die Feedbackschleife war die, dass ich die ganzen Akten zu mir zurückgenommen habe und abgearbeitet habe und der Mitarbeiter dann tatsächlich in die Luft geschaut hat. Also, und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht bei dem einen oder anderen, der sich das jetzt anhört, ein Aha-Erlebnis auslöst.
Das kann ich mir bei dir, Bernd, gar nicht vorstellen. Es muss schon sehr lange her sein.
Es ist schon sehr lange her, ja.
Die unternehmerische Entwicklung, die du durchgemacht hast, die ist großartig. Also das muss wirklich schon sehr lange her sein. Der Punkt ist jetzt habe ich 15 Mitarbeiter, jetzt mache ich bei denen natürlich dieselbe Übung. Ne? Das heißt, ich gehe mit meinen Mitarbeitern ihre Aufgaben durch. Und du wirst überrascht sein, wie viele Aufgaben du findest bei deinen Mitarbeitern, die keinen Mehrwert schaffen.
Ja, also, oder dort nicht hingehören, die vielleicht ganz zu einem anderen Mitarbeiter gehören.
Genau. Das bedeutet, im Prinzip misste ich mal die Tätigkeiten von meinem Kalender und die Tätigkeiten von meinem Mitarbeiter aus. Und erfahrungsgemäß sind 5% der Tätigkeiten sehr leicht zu finden. Bei einem genaueren Blick findest du 10%, das geht auch oft gar nicht so schwer. Und jetzt überleg dir, du hast im Unternehmen mit 15 Mitarbeitern 10% der Arbeitszeit, die du einsparst, sind 1,5 Mitarbeiteräquivalente, die du jetzt freischaffst. Und wenn das jetzt resultiert in, sagen wir mal, 6 bis 8 Stunden deiner eigenen Arbeitszeit in der Woche, dann ist die Frage, wie du die nutzt.
Ich glaube, man kann das Ganze noch radikaler denken. Ich bin ja ein großer Freund davon. Nehmen wir das Pareto-Prinzip. Und das ist ja bekannt als diese 20-80-Regel. Das heißt, 20% meines Inputs bringen 80% des Erfolgs und 80% meines Inputs bringen nur mehr 20% des restlichen Erfolges. Und wenn ich das bei jedem Mitarbeiter so sehen würde und bei allen Aufgaben, die bei meinen Mitarbeitern liegen, dann könnte ich ja sogar 80% eliminieren an Aufgaben, sowohl bei mir wie auch bei meinen Mitarbeitern. Wenn ich wirklich den Mut habe, und den muss man haben, zu sagen, 80% von dem, was bei dir am Tisch liegt, bringt uns eigentlich als Unternehmen überhaupt nicht weiter und das machen wir entweder gar nicht mehr oder suchen jemanden anderen dafür, der das macht. Und dann habe ich wirklich die Mitarbeiter extrem wertvoll eingesetzt und dann habe ich natürlich eine Zeitrevolution in meinem Unternehmen.
Da bin ich bei dir, das geht sicher, das geht mittel- bis langfristig, ist das umsetzbar. Ich würde mich jetzt aber wirklich konzentrieren auf schnelle Möglichkeiten, dir selbst als Inhaber Zeit freizuspielen. Und da findest du relativ schnell 5 bis 10% deiner Arbeitszeit und das sind 6 Stunden in der Woche. Und dann ist die Frage, was magst du mit den 6 Stunden? Magst du mehr desselben oder setzt du dich hin und beginnst du dir mal zu überlegen, wo will ich mit der Firma überhaupt hin? Weil delegieren, Verantwortung übertragen, in Rollen zu denken, funktioniert nicht ohne Plan. Das heißt, der erste Schritt ist einmal Zeit freizuspielen. Der zweite Schritt ist, sich zu überlegen, wo will ich mit meinem Unternehmen überhaupt hin? Erst wenn ich weiß, wo ich hin will, in 3 bis 5 Jahren, da rede ich noch gar nicht von Leitbild, wo ich in 30, 40 Jahreszeiträumen denke, aber in 3 bis 5 Jahren, wo will ich da hin? Und dann kann ich mir überlegen, welche Rollen. Und dann kann ich mir überlegen, welche Personen auf diese Rollen. In dieser Sequenz würde ich beginnen wollen. Deine Eingangsfrage ist gewesen, was kann ich als Inhaber jetzt konkret machen? Zeitfrei spielen, beginnen zu überlegen, wo ich hin will mit meinem Unternehmen, zumindest einmal in einem 3- bis 5-Jahres-Zeitraum, dann mir zu überlegen, welche Rollen brauche ich, um dieses Bild, dieses 3- bis 5-Jahres-Bild überhaupt zu erreichen, welche Menschen brauche ich auf diesen Rollen und dann kann ich beginnen, zum Beispiel einmal ein Führungsteam mir zu überlegen. Mhm. Also in dieser Sequenz kann man das beginnen.
Mhm. Sehr gut. Du hast es schon erwähnt und ich glaube, wir können da zur Abrundung dieser Folge auf das Leitbild noch einmal eingehen, das ja dann sozusagen den strategischen Overhead bildet. Wenn ich jetzt Zeit gefunden habe als Unternehmer und 6 Stunden sind schon einmal extrem viel, weil wenn man das hochrechnet, sind 6 Stunden in einem Jahr 300 Stunden oder wenn du so willst, ergeben sich da viele unternehmerische Wochen sogar für mich und in der Zeit kann ich extrem viel bewirken. Also, Leitbild. Was mache ich? Warum brauche ich ein Leitbild und wie gehe ich das jetzt an und setze es um?
Wenn du dich erinnerst, war die Eingangsdefinition von Führung das Begeistern von Menschen, um mich bei der Umsetzung meiner unternehmerischen Idee zu begleiten. Und da kann man eigentlich mit dem Leitbild schon anfangen. Es soll Leute begeistern. Es ist ein Instrument, um Menschen zu begeistern. Menschen jetzt im Sinne von Mitarbeitern, zukünftigen Mitarbeitern, Finanzgebern wie zum Beispiel Banken oder Investoren, aber genauso auch Lieferanten. Das heißt, das Leitbild zeigt mir 3 Aspekte. Der erste ist, für was gibt es überhaupt meine Firma? Der zweite ist, was ist wichtig? Die Werte. Und der dritte ist, wo soll es hingehen mit meiner Firma? Das ist die Vision, wobei ich hier wirklich in 20, 30 Jahres Zeitabschnitten denke. Das heißt, das ist noch immer sehr abstrakt, ist aber im Prinzip ein Dokument und ich spreche hier wirklich von einem niedergeschriebenen Dokument, das auf Basis deiner eigenen Lebensgeschichte, deiner eigenen Werte zeigt, für was das Unternehmen eigentlich da ist. Das ist ganz wichtig, denke ich. Warum sage ich jetzt eigene Lebensgeschichte? Weil Werte kommen aus deiner eigenen Lebensgeschichte, die kommen aus deiner eigenen Vergangenheit. Es gibt die Theorien, die sagen, Wertegerüste werden gebildet in den ersten 15 Jahren bis zur Pubertät, dann sind sie weitgehend fix. Das bedeutet, wenn du deine Unternehmenswerte erarbeiten möchtest, wirst du in die Vergangenheit gehen müssen, in deine Vergangenheit. Weil du wirst ein Unternehmen, das nicht mit deinen Werten harmoniert, du wirst nicht glücklich werden damit. Das heißt, dein Unternehmen muss in irgendeiner Weise dein Wertesystem mittragen. Das heißt, du musst in die Vergangenheit gehen. Und auch wenn es zum Beispiel darum geht, für was ist das Unternehmen da? Und wenn ich jetzt zum Beispiel Helopreneur anschaue, das Helopreneur ist hier, damit wir mit Inhabern kleiner Betriebe lernen, wie sie ein selbstbestimmtes Unternehmerleben führen können und dabei Spaß, Freude und Leichtigkeit empfinden. Das heißt, das Lernen ist ein Aspekt, der in meinem Leben sich widerspiegelt. Das Miteinanderlernen, du weißt selbst, ich bin ein kleiner Chattler, ich tue gern chatteln. Also dieses gemeinsame Lernen, das zieht sich durch mein ganzes Leben durch und ich könnte kein Unternehmen leiten, in dem das nicht da ist.
Ja.
Insofern ist es dieses Leitbild ein ganz, ganz solides und mächtiges Fundament fürs Unternehmen. Da könnte ich jetzt auch Stunden drüber sprechen.
Ja, Leitbild natürlich. Da könnte man jetzt eine eigene Folge machen oder sogar mehrere eigene Folgen machen, weil da könnte man eine Folge machen zur Vision. Ist ein riesiges Thema. Auch haben wir schon einige Episoden dazu aufgenommen oder zur Mission. Was ist der Zweck? Warum gibt es uns eigentlich? Genau. Lieber Horst, ich glaube, wir machen da einen Punkt, sonst ufern wir beide zu sehr aus, aber das sind schon ein paar Themen, wo wir vielleicht uns wieder sehen, zu der einen oder anderen gemeinsamen Folge, würde mich sehr freuen. Danke, dass du heute zum zweiten Mal im Rechtsstandpunkt-Podcast warst. Ich muss das deswegen so erwähnen, weil du bist der erste Gast, der zum zweiten Mal da war. Also ganz, ganz toll. Freut mich sehr, dass du da warst. Ich glaube auch, das Thema Delegieren oder eben auch Verantwortungen und Rollen schaffen im Unternehmen, ist für viele Unternehmer im mittelständischen Bereich einer der wichtigsten Wachstumshebel überhaupt und gleichzeitig auch eine der schwersten Unternehmeraufgaben. Wir haben ja selber jetzt sehr lange gebraucht, um das zu beschreiben, wie das geht. Und ich erlebe einfach in meiner Praxis sehr viele Unternehmer, die genau an der Rolle scheitern und das Unternehmen daher nicht wirklich expandiert oder wächst oder so oder die Ziele erreicht, die sich der Unternehmer vorstellt. Also ich glaube daher, dass das Gespräch auch für unsere Hörerinnen und Hörer durchaus interessant und wertvoll war. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wenn das tatsächlich für dich wertvoll war, was wir hier, der Horst und ich, gemeinsam miteinander gesprochen haben, wenn unsere Gedanken dir weitergeholfen haben, dann freut mich das in erster Linie einmal ganz besonders, weil genau das ist der Zweck, das ist die Mission des Rechtsstandpunkt-Podcasts, eben Unternehmen im Mittelstand, im KMU-Bereich zu helfen, ihre unternehmerischen Herausforderungen zu überwinden. Das kann sein, zum Beispiel das Thema Führung, so wie wir es heute besprochen haben, oder aber auch in anderen strategischen oder operativen Bereichen. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann kannst du jetzt gern noch etwas für andere Unternehmer tun, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen wie du. Du kannst ihnen diese Folge direkt weiterleiten und sie auf allen gängigen Plattformen und Methoden mit ihnen teilen. Du kannst sie direkt als WhatsApp weiterleiten, du kannst sie aber auch gerne über die sozialen Medien verteilen. Dann können noch viel mehr Unternehmer von der Folge und von diesen Inputs profitieren. Uns kannst du helfen, indem du den Podcast bewertest. Am liebsten sind uns natürlich 5-Sterne-Bewertungen. Und du kannst den Podcast abonnieren, damit du in Zukunft keine weitere Folge mehr des Rechtsstandpunkt-Podcasts verpasst. Wenn du selbst gerade vor einer unternehmerischen Herausforderung stehst und eine Frage hast, die du gerne von uns beantwortet haben möchtest, dann schreib mir doch gerne eine E-Mail an bernd.trappmeier@rechtsstandpunkt.at und ich werde versuchen, die Frage zu beantworten oder, wenn ich sie selbst nicht beantworten kann, einen Interviewgast aufzutreiben, der mit mir gemeinsam dann deine Frage beantwortet und dir hilft, deine Herausforderung zu überwinden. Das war's mit dieser Episode des Rechtsstandpunkt Podcasts. Ich freue mich, dass du dabei warst. Mein Name ist Bernd Trappmeier und bis zum nächsten Mal bei der nächsten Folge des Rechtsstandpunkt Podcasts.